Adventsgemeinde-Wartezeit kann sehr unterschiedlich gefüllt sein. Da sind Kinder am Weihnachtsabend, sie warten vor der Wohnzimmertür, sie wissen gleich, ist es soweit. Gleich dürfen wir rein, den Weihnachtsbaum sehen, die Geschenke auspacken. Das ist spannendes Warten. Oder da steht ein Verliebter auf dem Bahnsteig, sie soll mit dem ICE um 15.23 Uhr eintreffen. Er ist schon eine halbe Stunde vorher da, fröstelt bei Minusgraden und schaut doch froh in die Richtung, aus der der Zug kommen soll. Das ist sehnsuchtsvolles Warten. Nochmal Szenenwechsel, sind Bergleute unten im Stollen verschüttet, der Schacht ist eingestürzt. Sie haben ihr Funkgerät dabei, versuchen immer wieder Kontakt zu den Rettungsmannschaften zu erhalten. Endlich, nach einer halben Stunde funktioniert es, nach 30 angsterfüllten Minuten. Und die Rettungsstelle meldet sich und sagt, bleibt ruhig, wir arbeiten dran, wir versuchen euch rauszuholen. Das ist quälendes Warten. Wartezeit. Die Adventszeit, die heute anfängt, ist in besonderer Weise auch Wartezeit. Und jetzt kann sich ja jeder von uns fragen, ob eine dieser drei Situationen eventuell seiner eigenen Lage entspricht. Wartezeit. Was haben wir Kinder darauf gewartet, dass endlich alle vier Kerzen im Adventskranz leuchten können? Und mit jeder neuen Kerze wuchs die Spannung. Was haben wir darauf gewartet, dass endlich alle Türchen aufgemacht werden können im Adventskalender oder alle Päckchen ausgepackt an der Adventskette und dann endlich der 24. Dezember da war? Wir haben gelebt von Tag zu Tag immer mit diesem großen Ziel. Was haben wir darauf gewartet? Dass endlich in der Kirche der große Weihnachtsbaum aufgestellt wurde mit den vielen Lichtern oder im Gemeindehaus und alles in ein ganz, ganz neues Licht tauchte. Diese Sehnsucht, dieses Warten. Das wird natürlich von der Konsumindustrie missbraucht und ausgenutzt, das wissen wir. Und doch hat dieses kribbelnde Angespanntsein in der Adventszeit durchaus etwas zu tun mit jener ersten Adventszeit vor 2000 Jahren. Und so wollen wir nun in den nächsten Wochen, also im Dezember, unsere Predigtreihe über den Epheserbrief unterbrechen und uns diesem Thema des Advent in den nächsten Wochen zuwenden. Damals schon gab es das, dass Menschen etwas ahnten, etwas hofften. Es wird nicht dunkel bleiben, wir gehen auf etwas ganz Großes zu. So hatten es ihnen die Propheten gesagt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Was hatten sie gewartet? Gott wird sich deiner erwarmen. Siehe, dein König kommt zu dir, unser Wochenspruch heute. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und jedes Mal, wenn diese Hoffnung im Herzen anklopfte, dann fühlte sich die Last ein wenig leichter an. Dann schien sich der Klammergriff um die Seele ein wenig zu lösen. Natürlich gab es das damals auch, dass viele überhaupt nicht warteten. Dass sie alles ignorierten, was die Propheten gesagt hatten, dass sie gleichgültig blieben, genauso wie heute. Aber es gab etliche, die haben drauf gewartet. Und das wissen wir auch aus anderen Quellen noch, etwa aus manchem, was in Qumran gefunden wurde, dass da zur Zeit, als Jesus kam, Menschen leben, die warteten, dass Gott eingreifen möge in ihr Leben oder in das Leben seines Volkes. Die hatten oft sehr unklare Vorstellungen davon, wie das im Einzelnen aussehen würde. Aber sie hofften und sehnten sich und warteten. Und doch wurde mancher über dem Warten auch müde, weil seine eigene persönliche Situation schwierig war. Und wir wollen heute Morgen so einen einzigen Fall herausgreifen. Unser Predigttext macht uns mit einem Mann bekannt, der zu den typischen Adventsgestalten gehört und der persönlich eine sehr harte Wartezeit erleben musste und der darüber auch fast müde war. Bei ihm waren es nicht Wochen und Monate, die das Warten betraf, sondern es waren Jahre und Jahrzehnte. Und es hatte zunächst mit einem ganz persönlichen Problem zu tun. Dieser Mann, um den es heute Morgen gehen soll, heißt Zacharias. Zacharias war verheiratet mit einer Elisabeth. Sie kamen beide aus sehr angesehenen Familien in Israel. Sie stammten nämlich von Aaron ab, dem ersten hohen Priester Israels, dem engsten Mitarbeiter des Mose. Nun, das lag mehr als 1000 Jahre zurück, aber sie kamen aus dieser Linie und Elisabeth hatte wieder einen Priester geheiratet Nach allem, was wir wissen, führten die beiden auch eine glückliche Ehe. Sie verstanden sich wirklich. Und trotzdem lag ein Schatten über ihrem Leben, etwas, was sie persönlich als Schatten empfunden haben. Und damit beginnt unser Text. Zu der Zeit des Herodes, nämlich 37 bis 4 vor Christus hat er regiert, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Wir erfahren nicht viel über Zacharias, aber das erfahren wir, dass dieser alte Mann in einer Situation war, dass er eigentlich alle Hoffnung auf diesen sehnsüchtig gehegten Kinderwunsch abgeschrieben hatte. Er hatte gewartet, wir werden dann noch sehen, er hatte gebetet darum und Gott mutete ihm diese Zeit des Wartens zu. Und ich denke, jeder von uns, der mit seinen persönlichen Wartezeiten zu kämpfen hat, warten vielleicht, dass es mit einer Krankheitsnot besser wird. Warten, dass man rauskommt aus der Arbeitslosigkeit. Warten, dass irgendwelche Probleme und Schwierigkeiten in der Familie sich lösen mögen. Warten, dass irgendein Klammergriff um unsere Seele, der uns ängstigt, sich endlich lösen möge. In all unserem Warten kann es eine Hilfe sein, wie Zacharias warten musste und wie Gott ihm dahin durchgeholfen hat. Und das Erste, was wir bei Zacharias sehen, erstens, Wartezeit ist harte Zeit. Wenn Sie mitschreiben wollen, das ist das Erste, was Sie notieren sollten. Wartezeit ist harte Zeit. Zacharias und Elisabeth hatten sehnlichst auf Nachwuchs gewartet. Wohl schon als junger Ehemann hatte Zacharias Gott gebeten, ihm doch einen Sohn zu schenken. Deswegen sagt der Engel ja dann auch später in Vers 13, dein Gebet ist erhört und deine Frau wird dir einen Sohn gebären. Wahrscheinlich haben die beiden Eheleute auch gemeinsam um dieses Kind gebetet, erst voller Hoffnung und Zuversicht und dann später mit immer mehr Bangigkeit und Unruhe und wir können uns vorstellen, irgendwann vielleicht auch mit Panik in ihrem Herzen. Wie ein Jahr nach dem anderen verging, ein Sommer kam und der nächste und es tat sich wieder nichts. Und die Zeit lief ihnen davon und sie warteten auf ein Kind und es war damals noch in ganz anderer Weise für eine Frau schwierig, wenn sie kinderlos blieb und nichts geschah. Das ist die Härte des Wartens. Und Sie sehen hier in Vers 6, das wollen wir gleich uns anschauen, dass die beiden offensichtlich fromm waren. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott. Sie lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Das heißt, sie lebten in einer verbindlichen Beziehung mit dem lebendigen Gott. Sie glaubten und taten das, was Gott bis dahin von sich persönlich offenbart hatte. Und offenkundig war das auch damals für einen Priester nicht selbstverständlich, dass er fromm war, dass er mit Gott lebte. Sonst müsste Lukas das hier nicht extra betonen. Er war Priester und er war, Klammer auf, trotzdem fromm oder wie auch immer. Das ist also auch nicht so neu, dieses Problem. Die haben diesen Dienst nicht nur aus Tradition gemacht oder weil er menschliche Ehre einbrachte, sondern sie wollten dem lebendigen Gott dienen. Das hat sie getrieben. Und trotzdem hatten sie diese Not. Obwohl sie konsequent in ihrer Beziehung mit Gott lebten, obwohl sie das Vertrauen auf den lebendigen Herrn vielfach bewährt hatten, auch in ihrem Alltag. Obwohl sie sich verbindlich an den Maßstäben ihres Schöpfers orientierten und aus Liebe zu ihm lebten. Und dennoch führte Gott sie in die Härte dieses Wartens. Und dennoch mutete Gott ihnen das zu, dass es scheinbar nicht vorwärts und nicht rückwärts ging. Wartezeit ist harte Zeit. Und es kommt auch bis heute immer wieder vor, dass auch Menschen, die ernsthaft mit Gott leben, die dem lebendigen Gott mit ganzem Herzen dienen wollen, dass sie an bestimmten Punkten scheinbar vor Wände laufen. Dass Gott auch denen wirklich solche harten Wartezeiten zumutet. Und dann ist es gefährlich, dass Menschen bitter werden. Dass sie sagen, Herr, ich diene dir doch. Und du hast doch gesagt, dass denen, die dich lieben, alles zum Besten dienen muss. Warum mutest du mir diese Wartezeit zu? Und dann kann es passieren, dass Bitterkeit in dein Herz schleicht und dass der Zweifel sich breit macht. Und dass man irgendwann innerlich, nicht bewusst, aber innerlich Gott das Vertrauen aufkündigt. Bitterkeit ist gefährlich. Bitterkeit lügt. Bitterkeit führt uns immer auf Abwege. Denn Gott hat gesagt, dass er seine Kinder immer liebt. Dass er uns nie im Stich lässt und dass er immer genau weiß, was er tut. Und darum, wenn Sie Christ sind und wenn Sie es ernst meinen mit Ihrer Nachfolge Jesu, dann wundern Sie sich nicht. Es kann passieren, dass Gott auch Ihnen, auch uns, immer wieder solche Zeiten des Wartens zumutet. Rechnen Sie mit dieser Härte des Wartens. Rechnen Sie damit. Und wenn solche Gedanken der Bitterkeit in Ihnen aufsteigen sollten, dann geben Sie ihnen keinen Raum, sondern geben Sie sie bei Gott ab. Und klagen Sie ihm Ihre Not. Und machen Sie sich immer wieder klar, ein Leben in der Nachfolge Jesu garantiert kein sorgenfreies Leben. Das ist uns nirgendwo verheißen. Wir können niemals irgendwelche Rechte einklagen. Denken Sie an Paulus, der einen schweren Dienst für Gott tat, der viel hineingeopfert hat an persönlicher Bequemlichkeit, der viel investiert hat und der zu Gott so gesagt hat, hilf mir doch, es wäre leichter für meinen Dienst, wenn dieses Problem mit meiner Gesundheit endlich gelöst würde. Vielleicht war es eine Augenkrankheit. Und Gott hat ihm diese Bitte nicht erfüllt und Paulus hat das dann akzeptiert. Also, auch Zacharias hat die Härte des Wartens mit voller Wucht erfahren. Er und seine Frau. Jahrzehntelang lebte er mit diesem heißen Wunsch im Herzen und wahrscheinlich hatte er schon resigniert. Aber dann, als die Zeit reif war, aus Gottes Sicht, da griff Gott doch sichtbar ein. Da wurde das Leben dieses Ehepaars noch einmal atemberaubend verändert. Und da durfte der Zacharias sehen, Wartezeit ist nicht nur harte Zeit, sondern, und das ist das Zweite, Wartezeit ist Bewartezeit. Wartezeit ist Bewartezeit. Das sehen wir ab Vers 8. Da erfährt der Zacharias nämlich, dass keine Minute, keine Stunde, kein Tag, kein Jahr von diesem Warten in irgendeiner Weise zufällig oder überflüssig gewesen ist. Und da macht Gott dem Zacharias klar, du bist keine Sekunde lang einem blinden Schicksal ausgeliefert gewesen. Ich habe dich keine Minute vergessen. Ich habe dich die ganze Wartezeit über in meinem Blick gehabt. Wartezeit ist Bewartezeit. Sehen Sie ab Vers 8. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihm nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er. Und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Das ist interessant. Sie müssen wissen, Zacharias war Priester im Nebenberuf. Das war damals so üblich. Es gab etwa 20.000 nebenberufliche Priester in Israel in jenen Tagen, die ihren Dienst hatten. Sie waren auf 24 verschiedene Dienstgruppen aufgeteilt. Es war alles sehr schön systematisch geordnet. Das ging noch zurück auf die Zeit Davids, diese Priesterordnung im Tempel. Und natürlich konnten die alle 20.000 nicht gleichzeitig ständig im Tempel Dienst tun. Da wäre kein anderer mehr reingekommen. Sondern das teilte sich auf. Zu den großen Festen waren sie möglichst alle irgendwann mal da. Und zwischendurch war jede Priestergruppe so etwa 2 Wochen pro Jahr zum Tempeldienst eingeteilt. Und dann gingen sie wieder zurück in ihre Heimatdörfer, gingen dort ihren bürgerlichen Berufen nach, wenn sie so wollen. Und jetzt gerade war Zacharias Dienstgruppe an der Reihe. Jeweils ein Priester pro Tag hatte das Vorrecht, am Morgen und einer am Abend im Tempel ein Weihrauchopfer für das Volk Gottes zu bringen. Und wer diese Aufgabe übernehmen durfte, wurde in der Regel durch Los bestimmt. Es war relativ unwahrscheinlich, dass Zacharias daran kam. Das waren so knapp 1000 Leute in seiner Gruppe. Und es gab, das wissen wir aus dem Talmud, eine Bestimmung, dass jeder Priester nur einmal im Leben dieses Räucheropfer darbringen durfte. So waren damals die Regularien. Und für Zacharias muss das so wie ein Sechser im Lotto gewesen sein, dass es ihn jetzt traf. Er durfte jetzt hingehen und dieses Räucheropfer bringen. Auf ihn fiel das los. Das war aus Gottes Sicht natürlich alles so geplant, aber Zacharias konnte ja nicht wissen. Und so geht er in den Tempel, um für das Volk Gottes zu opfern, wahrscheinlich völlig konzentriert auf seine Aufgabe. Einmal nur im Leben würde er diesen Dienst tun dürfen. Draußen stehen die Gottesdienstbesucher im Vorhof des Tempels. Es ist eine Menge Trubel, aber er wird davon nicht viel mitbekommen haben. Und ganz sicher war er nicht vorbereitet auf das, was dann kommt. Nämlich diese Begegnung mit dem Boten Gottes in Vers 11 und Vers 12. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Möglicherweise hat er irgendwann gespürt, dass er nicht mehr alleine war in diesem Raum. Und da begegnet ihm dieser Bote Gottes in ehrfurchtgebietender Gestalt. Für die Leute damals war ein Engel genauso ungewöhnlich, wie es das für uns gewesen wäre. Die hat Gott nur an ganz bestimmten, entscheidenden Punkten seines Eingreifens in diese Welt sichtbar werden lassen. Und so steht er da nun ihm gegenüber. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass es heißt, Zacharias erschrak. Aber Zacharias hat gar keine Zeit, sich lange zu fürchten. Denn das, was der Engel ihm sagt, trifft ihn mitten ins Herz. Er sagt, fürchte dich nicht. Dein Gebet ist erhört, deine Frau wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und in dem Augenblick muss dem Zacharias auch klar gewesen sein, dass es keine Einbildung war. Der kennt seine Situation. Es ist alles ganz realistisch in diesem Augenblick. Verstehen Sie, in diesem Moment löst sich das Rätsel auf, das die ganze Zeit über dem Leben des Zacharias gelegen hat. In diesem Moment weiß Zacharias, Gott hat mich immer gehört. Gott hat mich immer gesehen. Gott wusste immer, was los war mit mir. Keines meiner Gebete ist verloren gegangen, auch wenn es mir manchmal so vorkam. Er hatte mich immer im Blick. Und er hat genau auf seine Situation gewartet, um diesen nächsten Schritt mit mir zu gehen. Er war nie interesselos gegenüber meiner Not. Doch dann, als ich verzweifelt war, weil wir kein Kind bekamen, auch wenn ich kurz davor war, aufzuhören mit dem Beten, er war immer da, er hat mich Schritt für Schritt bis hierher geführt. Und in diesem Augenblick wird dem Zacharias deutlich, deine ganze Wartezeit ist auch Bewartezeit gewesen. Du warst zu keiner Sekunde irgendeinem blinden Schicksal ausgeliefert. Zu keinem Moment hatte irgendeine andere Macht Zugriff auf dein Leben als der lebendige Gott. Er hat alles in seiner Hand gehalten. Und das gibt's bis heute. Es gibt es bis heute für alle, die sich zu dem lebendigen Gott halten. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Und dass wir das besonders dann wissen, wenn sie in einer Zeit des Wartens sind. Gott hört sie immer. Gott sieht dich immer. Keines deiner Gebete geht verloren. Auch wenn es uns manchmal so scheint. Gott ist niemals gleichgültig gegenüber deinem Anliegen. Gar gegenüber deiner Not. Aber auch nicht gegenüber den Wünschen, die dein Herz umtreiben. Gott ist immer da. Und Gott führt dein Leben so, dass er zur rechten Zeit auf deine Gebete antwortet. Und wohlgemerkt, das gilt für Zacharias, der in einer lebendigen Beziehung mit dem lebendigen Gott lebt. Und er merkt nun, Wartezeit ist bewahrte Zeit. Gott hat mein kleines Leben im Griff. Aber Gott hat auch das große Ganze im Griff. Und jetzt kommt's. Jetzt eröffnet Gott dem Zacharias, und das ist spannend, warum der so lange auf den Filius warten musste. Warum dieser Sohn nicht eher geboren werden durfte und warum Gott die Erfüllung des Gebetes bis jetzt aufgespart hat. Und das ist der Schlüsselabschnitt jetzt hier ab Vers 14. Und du wirst Freude und Wonne haben. Und dann wird der Blick über Zacharias hinausgeweitet. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit Heiligem Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm, nämlich vor dem Messias, hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, des großen Propheten, der 800 Jahre früher gelebt hatte, zu bekehren, auch die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist, nämlich vorbereitet auf das Kommen des Messias. Ein machtvoller Text. Endlich wird Zacharias Wunsch erfüllt. Freude und Jubel, aber das ist längst nicht alles. Sein Sohn wird eine ganz entscheidende Rolle in Gottes Plänen spielen. Und deshalb kommt er jetzt. Viele werden sich über seine Geburt freuen. Das ist nicht ein Privatereignis nur im Hause der Familie Zacharias. Er wird groß sein vor dem Herrn. Das heißt, er wird eine wichtige Aufgabe in Gottes Heilsgeschichte erfüllen. Er wird Wein und starkes Getränk nicht trinken. Das wird im Alten Testament gesagt über Menschen, die eine besondere Aufgabe hatten. Die nannte man auch die Gottgeweihten. Dann, er wird ausgerüstet sein mit Gottes Geist. Das galt im Alten Testament nicht für jeden Gläubigen, sondern das macht es schon deutlich, hier wird ein Prophet kommen. Er wird ein Prophet kommen. Und welche Aufgabe wird er haben? Er wird viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Das heißt, er wird die Israeliten zur Buße zu rufen. Zurück zu dem lebendigen Gott. Fast 500 Jahre hatte Gott nicht mehr gesprochen durch einen Propheten. Und jetzt wird diese lange Zeit des Wartens endlich beendet sein. Er wird kommen und er wird kommen durch diesen Sohn. Und dann in Vers 17, er wird ein Vorläufer des Messias sein. Er wird vor ihm hergehen und er wird eine ähnliche Vollmacht haben, wie sie der große Prophet Elia hatte. Unvorstellbare Perspektiven für Zacharias. Und er hat sich sicherlich daran erinnert, dass in dem Buch, das uns als letztes im Alten Testament begegnet, nämlich Malachi, dem Propheten, in Kapitel 3, Vers 1 steht, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Das war der Hinweis auf den Sohn des Zacharias. Das ist die Botschaft, die der Vater jetzt empfängt. Sein Sohn wird der unmittelbare Vorläufer des Messias sein. Wenn wir uns das vorstellen wie mit dem olympischen Staffellauf, ja, vielen Dank für die Uhr, mit dem olympischen Staffellauf, das geht irgendwann mal los mit der olympischen Fackel in Griechenland und dann wird sie weitergegeben von einem Staffelläufer zum nächsten und am Ende kommt sie dann an dem Ort an, in dem die Olympischen Spiele stattfinden. Und so wird Johannes der Täufer jetzt der letzte Staffelläufer sein, der letzte, der das Volk vorbereitet auf die Ankunft des Messias. Und deshalb heißt es auch, die Herzen der Väter wird er zu den Kindern bekehren. Denn wo Menschen zu Gott umkehren, wo Menschen ihr Verhältnis mit dem lebendigen Gott wieder ins Reine bringen, da werden sie auch ihr Verhältnis zueinander wieder von Frieden bestimmt sein lassen. Wo sie von Gott Vergebung empfangen, da werden sie auch einander wieder vergeben. Da werden sie aufeinander ganz anders zugehen. Wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. Und Zacharias, all das werde ich durch die Predigt deines Sohnes bewirken. Und deshalb soll dieser dein Sohn auch nicht Zacharias heißen, sondern wie es normal gewesen wäre. Der Sohn des Zacharias heißt wieder Zacharias, sondern er soll Johannes heißen. Und Johannes, das kommt von dem hebräischen Yochanan und das bedeutet so viel wie Gott ist gnädig. Er soll heißen Gott ist gnädig, denn er wird einladen zur Umkehr zu dem Gott, der Sünde vergibt. Und dadurch wird so vieles neu werden in deinem Leben und in eurem ganzen Volk. Sein Name ist Programm. Johannes, Gott ist gnädig. Und jetzt versetzen Sie sich mal in die Situation des Zacharias. Das konnte er bestimmt alles auf einmal gar nicht verarbeiten. Das war zu schön, um wahr zu sein. Gott würde seinen Sohn dazu gebrauchen, Gottes Ewigkeitspläne zu verwirklichen. Und da muss es dem Zacharias gedämmert haben. Meine ganze Wartezeit war Bewartezeit. Sie war im höchsten Maße sinnvoll. All die Jahre und Jahrzehnte hindurch, wo er nur gewartet hatte, war Gott schon am Werk gewesen. Hatte Gott alles vorbereitet, Schritt für Schritt für das Kommen des Messias. Schritt für Schritt für das Kommen des Menschensohnes, des Gottessohnes. Und jetzt, wo die Zeit da ist, da wird Zacharias, Sohn Johannes, dem Messias den Weg bereiten. Was für ein großer Trost muss das für Zacharias gewesen sein. Alles Warten kam endlich zum Ziel. Und schauen Sie, das kann auch für uns ein großer Trost sein. Gott wird die Dinge bei uns nicht immer so auflösen wie bei Zacharias. Das hat er nicht versprochen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott immer einen guten Plan hat. Wenn Gott Ihnen harte Zeiten des Wartens zumutet, dann hat er immer einen guten Plan dabei. Vorausgesetzt, Ihr Leben ist in Gottes Hand. Vorausgesetzt, Sie gehören durch Jesus Christus zur Familie des lebendigen Gottes. Wenn Gott uns warten lässt, hat er immer eine gute Absicht damit. Es ist nie Gottes Absicht, uns zu quälen. Es ist nie Gottes Absicht, uns zu beschädigen. Er hat immer gute und weitreichende Pläne mit uns. Und es wird der Tag kommen. Es wird der Tag kommen, da wird Gott Ihnen zeigen, wozu die harte Zeit des Wartens in Ihrem Leben gut war. Der Tag wird kommen. Und dann werden Sie sehen, Gott wusste genau, was er tat. Er wusste genau, was er tat. Aber er macht es mit uns oft ebenso wie mit dem Zacharias. Er enthüllt uns seine Pläne. Er enthüllt uns seine Absichten erst im Rückblick. Während der Zeit des Wartens konnte Zacharias das alles noch nicht sehen, noch nicht im Blick haben. Aber während der Zeit des Wartens hatte er etwas anderes, worauf er sich stützen konnte. Nämlich die Zusage des lebendigen Gottes in seinem Wort. die hatte er auch schon, als er nicht sah. Also zum Beispiel die Zusage aus Jesaja 54, Vers 10. Es sollen Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Das wusste Zacharias. Darauf konnte er sich stützen. Oder diese Zusage im Propheten Jeremia, die kannte er mit hundertprozentiger Sicherheit auch. Jeremia 29, Vers 11, wo Gott sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Nämlich Gedanken des Friedens. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das alles hatte Zacharias auch. Darauf hatte er sich auch schon stützen können, als die ganze Auflösung seines Problems noch nicht im Blick war. Und dann hat Gott alles klar gemacht. Aber Gott hat diesen Boten nicht 50 Jahre früher geschickt. Und darum ist Wartezeit, und das ist ein drittes, was wir sehen, auch Bewährungszeit. Wir haben gesehen, Wartezeit ist harte Zeit, Wartezeit ist bewahrte Zeit, aber Wartezeit ist eben auch Bewährungszeit. Das hat Johannes auch sehr deutlich erlebt, Zacharias auch deutlich erlebt. Und unser Problem ist das gleiche, wir können nicht um die Ecke gucken, weder räumlich noch zeitlich. Wir können nicht sehen, wofür bestimmte Probleme einmal gut sein sollen. Und das ist unsere Versuchung, dass wir die sichtbare Situation für stärker halten als Gott. Als Gottes souveränes Eingreifen, als Gottes Zusagen in seinem Wort. Und darum stellen solche Wartezeiten auch unseren Glauben immer wieder auf die Probe. Immer wieder in eine Bewährungsprobe hinein. Wartezeit ist Bewährungszeit. Und wir sehen an Zacharias, dass er durch Gottes Gnade diese Bewährungszeit gut bestanden hat. Er hat Gott nicht den Gehorsam aufgekündigt. Deswegen steht er hier in Vers 6. Sie waren beide fromm und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Er ist auch nicht aus dem Priesterdienst ausgestiegen. Für seine alltägliche Versorgung hätte er diesen Dienst nicht gebraucht. Das war nicht sozusagen seine ökonomische Existenzgrundlage. Aber er ist trotzdem in diesem Dienst geblieben. Er hat diesen Dienst nicht aufgekündigt. Und dann dieser Tag im Tempel, das muss wirklich überwältigend gewesen sein. Und jetzt könnte man denken, hier endet der Bericht. Ende gut, alles gut. Aber der Bericht endet hier nicht. Nachdem Gott nämlich dem alten Zacharias gezeigt hat, welchen Sinn das Wartens hat, schickt er ihn nochmal in eine kleine Wartezeit hinein, die eigentlich ja gar nicht so schlimm ist, die eng begrenzt ist, die nämlich 9 Monate dauern wird. Dann nämlich wird sein Sohn geboren werden. Und man sollte doch meinen, dass Zacharias diese kleine Wartezeit nun gewissermaßen mit links übersteht. Ja, nun hat er so lange durchgehalten, aber das ist nicht der Fall. Und auf diese neue Herausforderung reagiert Zacharias sehr menschlich, nämlich mit Unglauben. Wenn Sie mal in Vers 18 hineinsehen. Und Zacharias sprach zu dem Engel, wie sollte so etwas möglich sein, dass wir nochmal ein Kind kriegen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkünden. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Also gewissermaßen wird Zacharias davor geschützt, noch weiter dummes Zeug zu reden, indem er einfach stumm wird. Aber es war ja nicht nur dummes Zeug, sondern es war ein Ausweis seines Unglaubens in dieser Situation. Der Engel war ja mit Sicherheit eine ehrfurchtgebietende Erscheinung gewesen. Und was er sagte, das muss eingeschlagen haben beim Zacharias wie eine Bombe. Und er muss ja auch gemerkt haben, dass das wahr war, denn der kannte seine Situation. Also, und trotzdem macht sich Unglaube breit. Er weiß, dass er und seine Frau eigentlich zu alt sind, um noch Kinder zu bekommen. Er sieht alles nur von der biologischen Seite und sagt, na, da wäre eigentlich eine Schwangerschaft ausgeschlossen. Und er kann sich nicht vorstellen, wie Gott dieses biologisch-physiologische Problem in den Griff kriegen soll. Und er reagiert mit Unglauben. Wie sollte so etwas möglich sein? Ich bin alt und meine Frau ist betagt. Und das ist eine typische Reaktion. Das ist ein klassisches intellektuelles Problem, was er hat. Und das ist nochmal ein Hinweis darauf, dass die Menschen zur Zeit Jesu absolut nicht leichtgläubiger waren, als sie heute sind. Wird ja mal so gesagt, naja, damals haben wir eben alles geglaubt. Haben wir nicht geglaubt. Als Maria erfährt, dass sie als Jungfrau ein Kind gebären soll, fragt sie ja, wie soll das gehen? Und als Josef hört, dass seine Verlobte schwanger ist, denkt er natürlich als erstes, dass sie ihn betrogen hat. Also die waren kein bisschen leichtgläubiger als wir. Lassen Sie sich sowas niemals von irgendwelchen Artikelchen einreden. Er hat dieses intellektuelle Problem der Zacharias. Aber er hat dieses intellektuelle Problem nicht, weil er zu viel denkt, sondern weil er zu wenig nachdenkt. Er wusste doch, und als Priester zumal, durch die Psalmen etwa, von der Allmacht Gottes. Und es wäre doch die viel logischere Schlussfolgerung gewesen, zu sagen, der allmächtige Gott, der diesen Plan verfolgt, der mein Leben so genau sieht und mich durchschaut und alles weiß, der hat auch die Allmacht, dafür zu sorgen, dass wir noch einmal ein Nachkommen zeugen können. Zacharias hat also an dieser Stelle einen Fehler gemacht. Er hatte die Unverfrorenheit, dieses Wort Gottes, das der Engel ihm brachte, in Frage zu stellen. Und als Konsequenz wurde er stumm bis zur Geburt seines Sohnes. Und so kommt er dann raus aus dem Tempel und die Menge erwartet ihn. Vers 21, das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Sie warteten jetzt alle darauf, dass er den Segen spricht. Aber er konnte den Segen nicht mehr sprechen, weil er ja verstummt war. Und dann kann er ihnen nur gewissermaßen winken. Und dann heißt es hier, sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel und er winkte ihnen und blieb stumm. Also er kann ihnen den Segen nicht erteilen. Und dann hat Gott zu ihm geredet. In diesen 9 Monaten, da hatte Zacharias genug Zeit, um darüber nachzudenken, ob das denn angemessen ist, dass ein kleiner, begrenzter Mensch das Wort des unendlich großen Gottes in Frage stellt. Oder ob es nicht besser wäre zu schweigen, wenn Gott spricht und ihm zu vertrauen in dem, was er sagt. So wird diese Zeit des Stummseins noch einmal zur Bewährungszeit, allerdings zu einer überschaubaren Bewährungszeit. Es wird ihm gleich gesagt, wie lange er stumm bleiben wird, in Vers 20, nämlich bis zu dem Tag, an dem dies geschehen soll, also bis der Sohn geboren werden wird. Und jetzt muss er nochmal Gehorsam beweisen, nämlich im Hinblick auf die Namensgebung. Er kriegt eine klare Anweisung, nenn ihn nicht Zacharias, nenn ihn Johannes. Und noch bevor er sprechen kann, hat er dies seiner Frau dann auch mitgeteilt und später auch den Verwandten. Das sehen wir am Ende dieses Kapitels ab Vers 59, Lukas 1 ab Vers 59. Und es begab sich am 8. Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, er soll Johannes heißen. Also sie wusste schon Bescheid. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Also jetzt soll noch mal der Vater ran. Ne? Vielleicht hat die Mutter da irgendwas falsch verstanden. Die wollen auf Nummer sicher gehen. Und Zacharias, Vers 63, erforderte eine kleine Tafel und er schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Er hat also begriffen, das war wirklich Gottes Wille. Und er hat zu gehorchen, er hat dem Folge zu leisten. Er hat zu vertrauen. Wir können nichts Klügeres tun, als Gott beim Wort zu nehmen. Und als es dann soweit ist, als alles geklärt ist und als das Kind dann geboren wird und als er vor allem dann das mit dem Namen nochmal nachvollzieht, da heißt es, da wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und dann kommt als nächster Text, das werden wir heute nicht mehr lesen können, ab Vers 67, schauen Sie sich das doch zu Hause mal an, der Lobgesang des Zacharias. Und dieser Lobgesang des Zacharias, der zeigt dann, dass er alles verstanden hat. Und da heißt es in Vers 68, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Jetzt geht der ganze Erlösungsplan Gottes in seine entscheidende Runde. Und sollten Sie persönlich in so einer Phase des Wartens sein, dann möchte ich Sie bitten im Namen Gottes, machen Sie nicht den Fehler wie Zacharias. Stellen Sie nicht das Wort Gottes in Frage. Stellen Sie nicht Gottes Verheißung in Frage. Messen Sie das, was Gott tun kann, nicht an dem, was Ihre Vorstellung hergibt. Und wenn Sie ungehorsam geworden sind an dieser Stelle, dann bitten Sie Gott um Vergebung. Wartezeit ist Bewährungszeit. Und das bedeutet eben auch, dass Wartezeit immer ein Stückchen Kampf ist. Ja, Wartezeit ist immer auch ein Stückchen Kampf. Und an Zacharias sehen wir, es ist wichtig, dass unser Warten und unser Sehnen an ganz bestimmten Punkten in die richtige Richtung gelenkt wird. Auf das richtige Ziel ausgerichtet wird. Es geht auch bei Zacharias ja nicht einfach um die Erfüllung eines persönlichen Wunsches. Es geht bei diesem Warten nicht darum, dass sozusagen unser persönlicher Wunschzettel abgearbeitet wird von Gott. Sondern worum geht es? Es geht darum, dass Gottes Plan mit meinem Leben und mit dieser Welt zum Ziel kommt. Und dazu muss Gott manchmal auch meine persönlichen Erwartungen korrigieren. Ich habe manchmal andere Vorstellungen, wie Gott eigentlich mein Leben einsetzen sollte. Und Gott sagt, nein, Junge, es ist anders besser. Und das sehen wir hier so schön, wie das Sehnen und Warten des Zacharias in die richtige Richtung gelenkt wird von Gott. Es wird zusammengesetzt mit dem Plan Gottes. Es wird bezogen auf die Ziele Gottes. Darum geht es. Und lassen Sie Gott darum bitten, dass er das auch uns lehrt, dass unsere Wünsche, unser Warten, unser Sehnen, unser Hoffen, dass wir lernen, aus seiner Hand in seine Richtung hineingeprägt zu werden und darauf zu vertrauen, dass er unser kleines Leben so gebrauchen will, dass es seinem großen Ziel dient. Es gibt nichts Größeres als für einen Menschen, dass der lebendige Gott unser kleines Leben so einsetzt und so anordnet und so schiebt und lenkt, dass es seinem großen Ziel dient. Lassen Sie uns darum beten. Wartezeit ist Bewährungszeit. Und lassen Sie uns immer mehr diese Perspektive bekommen. Welches Ziel hat Gott mit meinem Leben? Es geht nicht darum, dass ich irgendwann mal wunschlos glücklich bin, weil Gott alle meine Wünsche erfüllt hätte. Sondern es geht darum, dass mein Leben seinen Zielen dient und dass mein Leben dem lebendigen Gott Ehre bereitet. Und wenn das geschieht, werde ich auch ein erfülltes Leben haben, gewissermaßen als Nebenprodukt. Aber es geht um Gott und um seine Ziele. Wartezeit ist Bewährungszeit. Und doch werden wir nicht schutzlos in diese Bewährungszeiten hineingeworfen. Gott gibt uns sein Wort, er gibt uns die Gemeinde, er stützt uns durch die Fürbitte unserer Mitchristen. Und er macht uns klar, dass denen, die Gott lieben, wie es Paulus schreibt, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Und genauso hat es Zacharias erfahren. Es kam der Tag, da konnte er zurückblicken. Es kam der Tag, da konnte er nur noch staunen, was Gottes Absichten und Pläne waren. Es kam der Tag, da hat er begriffen, Gottes Pläne mit meinem Leben waren viel größer und viel umfassender und viel dramatischer, als ich es mir selber je hätte ausdenken und aussuchen können. Und dann erfährt er auch das Letzte, was wir zum Schluss noch kurz bedenken wollen, und das tröstliche Kennzeichen. Wartezeit ist viertens begrenzte Zeit. So endet dieser Text dann in Vers 23, und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Was also nach allen Erfahrungsregeln der Biologie ausgeschlossen schien, das hat Gott in seiner Macht geschenkt. Dieses angejährte Ehepaar, bei dem die Frau lebenslänglich eigentlich als unfruchtbar galt, bekommt jetzt noch ein Kind. Zacharias hat noch 9 stumme Monate vor sich, aber die große Zusage ist eingetroffen. Elisabeth ist schwanger. Wartezeit ist begrenzte Zeit. Und das gilt auch für uns. Es heißt in Sprüche 10, Vers 28, das Warten des Gerechten wird Freude sein. Das Warten des Gerechten, also das Warten des Menschen, der zu dem lebendigen Gott gehört, wird Freude sein. Sprüche 10, Vers 28. Natürlich auch Nichtchristen können mal ganz gut durchkommen. Auch Nichtchristen können in dieser Welt viel Glück haben und haben oft auch viel Glück. Wird ja schon in der Bibel gesagt, dass es den Gottlosen oft sehr gut geht. Aber das haben sie nicht, diese Zusage, dass es am Ende gut ausgeht. Dieses Versprechen, dass alle Fragen eine Antwort finden. Diese Gewissheit, dass sogar der Tod die Waffen strecken muss. Und dass kein Warten in der Verzweiflung enden muss. Diese Gewissheit und diesen Trost haben nur die Menschen, die durch Jesus Christus dem lebendigen Gott angehören. Zacharias konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht an Jesus glauben, aber bereits sein Sohn, Johannes der Täufer, der wurde dann der Vorläufer Jesu. Und der hat auch erfahren, dass Jesus ihn nicht losgelassen hat. Und darum nehmen Sie das mit. Nehmen Sie das mit in diese Adventszeit. Wartezeit ist begrenzte Zeit. Das heißt nicht, dass alle Probleme noch vor unseren Augen in dieser Welt sich auflösen. Es muss nicht immer alles in dieser Welt so aufgehen wie bei Zacharias. Denken wir nur an seinen Sohn, Johannes den Täufer. Der starb im Gefängnis, nachdem er seinen Auftrag erfüllt hatte. Und manche christliche Ehepaare bleiben kinderlos, obwohl sie sich so sehnlich Kinder wünschen. Und manche Warterei kann bis zum Grab dauern. So wie bei Paulus, der seine Krankheit nicht los wurde, solange er hier in dieser Welt lebte. Und trotzdem bleibt diese Zusage Gottes, dass Wartezeit begrenzte Zeit ist. Weil diese Welt Gottes Kinder nicht mehr fesseln kann. Und selbst wenn wir manchmal denken, es geht überhaupt nichts mehr auf, dann wissen wir uns doch in Gottes Hand. Wie war es denn bei Johannes dem Täufer? Der wird dann geköpft. Er wird geköpft durch die Intrigen einer Ehebrecherin aufgrund der Bierlaune eines Provinzfürsten. So stirbt Johannes der Täufer. Und von außen betrachtet müsste man sagen, es ist nicht aufgegangen. Aber Gott hatte andere Pläne und ich bin überzeugt, nach allem, was er vorher erfahren und durchgemacht hat, dass in diesen Sekunden, als die Soldaten kamen und als er wusste, Jetzt hat mein letztes Stündchen hier auf dieser Erde begonnen. Und als sie ihn dann köpften, ich bin sicher, dass Johannes getrost war. Ich bin sicher, dass er sich in der Nähe Jesu geborgen wusste. Dass er wusste, der Herr lässt mich nicht los. Und er bringt mich ans Ziel. Und auch diese Wartezeit ist begrenzte Zeit. Vieles löst sich hier schon auf. Oft können wir staunen, wie Gott jemandem, der lange krank war, ganz überraschend schenkt, dass er gesund wird. Oder wie Gott jemandem, der in einer ausweglosen Konfliktsituation in seiner Familie steckte, plötzlich schenkt, dass alles wieder in Ordnung kommt. Und dass schon sichtbar Frieden einzieht. Oft löst es sich auf. Aber selbst wenn es sich in dieser Welt nicht auflösen sollte, und selbst wenn wir über dem Warten sterben würden, dann dürfen wir darauf vertrauen, Gott führt alles zu seinem Ziel. So wie bei jener alten Dame, mit der ich schließen möchte, sie hatte einen brutalen und gemeinen Ehemann. Wahrscheinlich war sie erst Christ geworden, nachdem sie ihn geheiratet hatte. Er war hart, undankbar, trinksüchtig, fluchte und machte es allen seinen Angehörigen unheimlich schwer. Und seine Enkel erzählten dann, hatte er einen schlimmen Tag, so mussten wir eilends das Haus verlassen. Und unter der Tür klärte uns die Großmutter dann liebend auf und sagte, Kinder, geht schnell, es weht ein scharfer Nordwind, aber betet für den Großvater, er geht sonst verloren. Bitte betet für ihn. Und oft verstanden wir die Großmutter nicht mehr, sagten die Enkel, wenn er so ist, dann, wie er ist, dann hat er es auch nicht anders verdient, als dass er verloren geht, sagten wir. Und eines Tages, ich konnte es nicht mehr aushalten, wie die Großmutter immer so litt, sagte dann einer der Enkel zu ihm, zu ihr, gib doch dein Beten für den Großvater auf. Es hat doch keinen Sinn, es wird ja immer nur noch schlimmer mit ihm. Und da machte diese Großmutter etwas sehr Kluges. Sie nahm den Enkel an der Hand und ging mit ihm in die Küche. Und dort in der Küche stand eine Küchenwaage auf dem Tisch. Und dann sagte sie ihm, schau dir diese Küchenwaage an mit diesen zwei Waagschalen. Nun stell dir einmal vor, Gott habe eine solche Waage für uns bereitgestellt. Und in die eine Waagschale, da setzen wir den schweren, hartherzigen Großvater. Der hat schon ein beachtliches Gewicht mit seinem harten Herzen. Und in die andere Waagschale, da legen wir unsere schwachen Gebete. Ich bete, ihr Kinder betet. Und wenn wir so ein Gebet vergleichen mit dem Gewicht eines Kalenderzettels, dann ist das nicht viel. Aber wenn wir jeden Tag für den Großvater beten, jeden Tag einen Zettel dazu, dann ist es schon ein ganzer Kalender. Und so kommt Zettel um Zettel dazu. Und ich bete jetzt schon etwa 50 Jahre für den Großvater. Stell dir vor, 50 ganze Jahreskalender in dieser Waagschale. Und Gott kann es doch schenken, dass irgendwann die Gebete so schwer wiegen, dass sie den schweren Großvater nach oben ziehen. Wäre es nicht schade, wenn wir jetzt aufhören würden zu beten? Bete du täglich weiter. Vielleicht wird Gott uns erhören. Und der Enkel erzählt, sie beteten noch 7 weitere Jahre mit der Großmutter um die Errettung des Großvaters. Und nachdem sie 57 Jahre durchgehalten hatte im Gebet für diesen gottlosen Mann, starb sie. Der Herr nahm sie zu sich. Und sie starb, ohne die Freude der Bekehrung des Großvaters miterlebt zu haben. Aber dann passiert es am Sarg der Großmutter. Da brach dieser Großvater dann zusammen. Und da entdeckte er, wie es um ihn stand. Und der Enkel, der mit der Großmutter gesprochen hatte, durfte dann derjenige sein, der mit ihm zusammen betete. Und dieser alte 83-Jährige kniete nieder, bekannte seine Sünden und wurde Christ. Und der Enkel schreibt, dass der einst so gefürchtete Tyrannan zu einem richtig sanften, treu betenden und liebenden Großvater wurde, der noch viele andere Menschen ermahnte, unter Tränen ermahnte, sie sollten rechtzeitig umkehren zu dem Herrn Jesus Christus. Und so hatte sich das Warten dieser Großmutter gelohnt über ihren Tod hinaus. Sie hat es hier auf der Erde nicht mehr miterleben können. Und sie hat doch erfahren, Gott kommt zu seinem Ziel. Schauen Sie, was für einen Wartemut hat diese Frau bewiesen. Sie hatte nicht die feste Zusage in der Bibel, dass wenn sie lange genug betet, der Mann sich in jedem Fall bekehren müsste. Diese Zusage hatte sie nicht. Aber sie hatte die Ermutigung, die in der Bibel steht, bete, bitte Gott, flehe ihn an. Und er wird auf seine Weise hören. Und sie wusste, wenn Gott will, dann kann er das Herz dieses harten alten Mannes umkehren. Und dann ist ihr langer Wartemut so durchschlagend beantwortet worden. Wartezeit ist harte Zeit, haben wir gesehen. Wartezeit ist Bewartezeit, weil Gott seine Leute festhält. Wartezeit ist auch Bewährungszeit, in der wir gehorsam lernen sollen. Aber Wartezeit ist schließlich begrenzte Zeit. Und am Ende wird es für Gottes Leute gut ausgehen. Jesus hat das versprochen. Und wenn er die Führung in ihrem Leben hat, dann können sie ganz gewiss sein, dass auch ihre Fragen und Nöte am Ende so beantwortet werden, dass alles gut ist. Und darum noch ein letztes Mal, wenn Sie in einer solchen Zeit des Wartens sind, geben Sie Gott die Zeit, alles in Ruhe vorzubereiten. Werden Sie nicht bitter. Vertrauen Sie ihm doch. Sie werden staunen, wie viel Gutes Jesus für Sie vorbereitet hat. Und irgendwann werden Sie dann auch sehen und begreifen, wie unendlich vertrauenswürdig Gott die ganze Zeit über war. Und manches, was hier unklar geblieben ist, wird sich dann dort in der Ewigkeit endgültig aufklären und eine letzte Antwort finden. Das ist die große Perspektive, die uns Advent vor Augen stellt. Wir warten nicht einfach auf die Lösung unserer vermeintlichen Probleme, sondern wir warten auf unseren Herrn. Und er wird kommen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, dein Helfer. Amen.